SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Alexander Wasner und Erwis Geger, Geigerin und künstlerische Leiterin der Rheinland-Pfälzischen Landesstiftung Villa Musica. Frau Geger, kamen Sie heute schon zum Geigespielen?
Ja.
Was haben Sie gespielt?
Ich habe vorhin zu Hause 2 Stunden geübt, das Vivaldi-Projekt, was wir zum Aufführung bringen bei der Villa Musica.
Vivaldi?
Ja.
Wie ist das, wenn man Vivaldi spielt? Also, ich meine, das ist ein Ohrwurm. Man kennt es ohne Ende.
Ja, und das ist das Schlimme und das Schwierige daran.
Wieso?
Weil das ein Ohrwurm ist und alle Menschen kennen diese Musik, und wenn man gerade so bekannte Stücke spielt, jeder kennt, man muss natürlich auch immer eine Top-Leistung bringen, weil jeder kennt.
Wollen Sie, wenn Sie Vivaldi spielen, da noch etwas Neues an der Musik entdecken, oder wollen Sie einfach nur eine sozusagen verständliche Fassung herausbringen?
Gute Frage. Ja, also ich bin immer ein neugieriger Mensch, und da ich auch so bin, versuche immer jedes Mal was Neues zu entdecken. Aber eins kann ich Ihnen sagen, dass wir uns als Musiker und als Interpreten sich enorm entwickelt haben. Ja, wir spielen nicht mehr wie früher. Unsere ganze Interpretation hat sich sehr stark entwickelt. Wir spielen technisch viel besser. Wir beschäftigen uns viel länger mit den Werken. Also das gesamte musikalische Interpretation hat sich enorm entwickelt und perfektioniert. Deswegen automatisch können wir das nicht so vergleichen, wie man damals gespielt hat.
In Ihrem Lebenslauf steht, Sie stammen aus Albanien, sind in Albanien geboren, in einem Ort namens Fier.
Fier.
Was ist das für ein Ort?
Das ist etwas südlich von Albanien. Ja, da bin ich geboren, weil meine Großeltern damals dort gelebt haben. Und als ich geboren wurde, meine Eltern waren noch in Tirana, in der Hauptstadt. Die ersten Jahre meines Lebens habe ich bei meinen Großeltern verbracht.
Und was war das für eine Familie, in der Sie da aufgewachsen sind?
Was war für eine Familie? Ja, meine beide Eltern sind Musiker, sowohl meine Mutter als auch mein Vater. Meine Mutter ist Geigerin und Komponistin. Mein Vater ist Geiger und auch in den letzten Jahren auch Dirigent. Es ist eine sehr spannende, tolle und beeindruckende Familie. Außer meine Eltern, davor waren sie keine Musiker, aber ich bin glücklich, dass meine Eltern mir einfach diesen Beruf mit in die Wege gegeben haben, auch wenn das nicht immer sehr angenehm ist.
Inwiefern?
Es ist anstrengend, zwei Eltern zu haben, die auch Geiger sind. Und wenn sie im Kopf als Ziel gesetzt haben, dass man aus einem Kind eine hervorragende Geigerin machen muss, das ist natürlich anstrengend.
Wie sah Ihre Jugend da aus, wenn es um Musik ging? War das völlig klar, dass Sie Geigerin werden?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe Geige angefangen mit 4. Ja. Ich habe immer meine Eltern erlebt in Konzerten, als sie zusammen konzertiert haben. Sie waren sehr aktiv in der Zeit. Das war 1974, als ich geboren bin. Aber ich kann mich so ganz schwimmend erinnern, als ich 3, 4 war. Ich habe meine Mutter und meinen Vater immer musizieren erlebt in Konzerten, und ich war so fasziniert davon und ich wollte unbedingt Geige spielen. Ah. Und ich kann mich noch an diesen Tag erinnern, als meine Eltern mir die Geige gebracht haben zu Hause, und das war eine Riesenfreude, aber diese Freude hat auch relativ früh aufgehört, weil ich musste ab diesem Moment dann sehr, sehr viel üben.
Wie viel ist das dann? Wie viel ist sehr viel?
Ich kann mich nicht genau an den Stundenzahl erinnern, aber ich weiß, dass ich extrem viel geübt habe den ganzen Tag. Also laut Ansage meiner Eltern müssen mindestens 6 Stunden jeden Tag gewesen sein. Ja, und das ist natürlich nicht sehr angenehm.
Albanien in dieser Zeit, das war die Diktatur von Enver Hoxha, das war noch Zeiten des Ost-West-Konflikts, und Albanien hatte da eine ganz eigene Rolle. Welche Rolle spielte Ihre Familie da drin?
Ich komme aus einer Familie, die relativ stark politisch involviert war in diese Zeiten. Schon bei dem Zweiten Weltkrieg. Und wir reden jetzt von der Familie meines Vaters. Mhm. Sie haben in Djirokastra gelebt. Das ist eine Stadt im Süden des Landes. Ja. Und mein Urgroßvater Besso Gega war ein bekannter Politiker in der Zeit. Er war wie so ein Bürgermeister von Djirokastra. Ja. Und Djirokastra war eine sehr wichtige Stadt in Albanien, in Südalbanien. Da kommen auch sehr bekannte Leute. Da kommt auch der Enver ja. Hoxha her oder der berühmte Schriftsteller Kadere, Ismail ja. Kadere. Und ja, also er war sehr politisch involviert. Direkt nachdem die Kommunisten die Führung übernommen haben, haben sie meinen Urgroßvater direkt festgenommen und verurteilt, ins Gefängnis gesetzt für 20 Jahre als Kollaborator mit dem Feinden, den Deutschen ja. eigentlich. Ja. Und von diesem Moment an fing natürlich die große Tragödie diese Familie. Er hatte auch 5 Kinder und eine davon, seine Tochter, die Liri Giga, sie war auch sehr politisch involviert in der Zeit, im Krieg und danach auch, nachdem die Kommunisten die Führung übernommen haben. Sie wurde auch in der Mitte der 50er Jahre mit ihrem Ehemann dann auch erschossen von Enver Hoxha. Ja, dann können Sie vorstellen, wie ja. die Zukunft dieser Familie dann ausgesehen hat. Das ja. war natürlich schlimm. Und daher, es wurde dann mit der Zeit immer schlimmer und schlechter und schlechter. Meine Großeltern sind auch weggejagt worden. Die kamen dann auch in diese Stadt 4. Ja. Das war auch der Grund, warum sie da gelandet sind in diesem Ort.
Das ist ja
Ort.
So eine ganz geschichtsferne ja, ja. Stadt. Das ist eine ganz ja, ja. junge Stadt, ja, genau. habe ich gelesen. Und
genau. Ja. Mein Großvater, der in Paris studiert hat und gleichzeitig mit Hoxha. Mhm. Hoxha hat damals ja. ein Stipendium von meinem Urgroßvater bekommen. Und der ist damals zusammen nach Paris gegangen. Also das sind Erzählungen von meiner Großmutter, natürlich. Die stehen auch nicht in den Büchern drin. Ja. Und die sind damals zusammen nach Paris gegangen. Mein Großvater hat sein Studium abgeschlossen als Tierarzt. Und ja, also wie das so üblich war bei allen Diktaturen, die Diktatoren haben alle ihre Freunde oder Leute, die sie gedacht haben, die könnten eine Gefahr dafür sein, die dann versuchen zu vernichten. Und das Gleiche ist schließlich passiert mit meinen Familienmitgliedern. Ja, und das war auch der Grund, warum ich, als ich 6 Jahre alt war, als ich zur Grundschule gegangen bin, ich wollte natürlich noch parallel in der Musikschule angemeldet sein. Ich habe auch damals die Aufnahmeprüfung gemacht und das wurde mir dann auch nicht erlaubt, weil mein Großvater dann auch im Gefängnis war.
Albanien war ein furchtbar abgeschlossenes Land.
Extrem.
Man konnte die Todesstrafe bekommen, wenn man die Bibel gelesen hat.
So
und von Russland genauso abgespalten wie vom Westen. Hat man etwas von diesem Inseldasein gespürt? Haben Sie das als Kind gespürt?
Dass man abgeschottet war? Ja, also als Kind kriegt man natürlich...
Die Bunker überall?
Aber... Man kennt nichts anderes. Als Kind ja. denkt man, das ist die Normalität. Mhm. Ja, ich könnte natürlich in dem Moment, als ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe für die Musikschule mit 6 Jahren, als meine Eltern nach Hause kamen und mir mitteilen müssten, dass ich leider nur die normale Grundschule besuchen kann, aber nicht die Musikschule, könnte ich nicht verstehen. Weil sie haben ja auch damals nicht erzählt, was mit dem Großvater los war. Ich weiß nur, dass er nicht da war ja. und mir wurde nur erzählt, er ist in Paris. Aber mir wurde damals nicht erzählt, dass er im Gefängnis war. Und erst mit 8 fing ich an zu verstehen, was dieses ganze Regime bedeutet. Dann habe ich verstanden, zum ersten Mal, als ich 8 Jahre alt war und eine Aufnahme machen musste mit diesem Mendelssohn-Violinkonzert. Und ich weiß noch, wie meine Eltern den ganzen Tag nur mit mir geübt haben. 4 Stunden eine, 4 Stunden der andere. Sie waren immer da.
Wirklich?
Die saßen, ja, ja.
Warum?
Ja, das ist, Ja, weil sie wollten aus was Unmögliches möglich machen. Und ich habe verstanden, es sollte eine Aufnahme gemacht werden, aber der Grund der Aufnahme habe ich erst im Nachhinein verstanden, als sie dann sprachen, ja, so jetzt diese Aufnahme versuchen wir dann irgendwie an Enver Hoxha zu schicken, dass er versteht, dass wir mit einer Ausnahmefall zu tun haben und dass ich die Erlaubnis bekommen sollte, in die Musikschule teilzunehmen. Also das muss man sich überlegen. Da war mir dann schon bewusst, die ganze Zukunft sah nur schwarz aus. In dem Moment war mir auch klar, dass ich eigentlich auch gar nicht studieren dürfte mit 18 im Konservatorium. Trotzdem, meine Eltern haben die Hoffnung nie aufgegeben. Trotzdem hat mein Großvater, der noch am Leben war und ein sehr gebildeter Mann war und sehr politisch auch orientiert war, sagte, es wird schon der Zeit kommen, wo dieses ganze System brechen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und diese Hoffnung hat uns Stärke gegeben. Und auch mir persönlich. Ich habe wirklich nicht nur geträumt, sondern tatsächlich innerlich gehofft, es wird der Tag kommen. Ich weiß nur noch die Sätze von meiner Mutter, die waren immer so wie so eine Mantra für mich jeden Tag. Jedes Leiden wird irgendwann belohnt. Ja. Ja. Und davon habe ich auch fest dran geglaubt. Und es ist gut so.
Wie waren Sie denn als Familie dann wirtschaftlich aufgestellt?
Also ich kann mir vorstellen, dass man so ein bestimmtes Bild von Albanien, also wir waren sehr gut wirtschaftlich aufgestellt. Also uns hat es gar nichts gefehlt. Ich weiß nur, dass meine Oma immer mit mir Goldgeld tauschen gegangen ist. Aber ich weiß es nicht. Also ich kam, also wir hatten eine wohlhabende Herkunft von meinen Urgroßeltern. Irgendwie haben sie Teilfamilie, meine Oma waren Industrialisten, die anderen waren Politiker, Pharmazeutisch und so weiter. Also die waren...
Weil man stellt sich dann immer so vor,
die waren gut
situiert. Also das heißt, man ist zwar wohlhabend, aber natürlich dauernd bedroht.
In Albanien haben alle Menschen mehr oder weniger in diese kommunistischen Ländern gleich gelebt.
Ja.
Plus, minus war allen gleichen Standard gehabt. Also alle haben in kleine Wohnungen gelebt. Ja. Also diese Wohlhaben darf man nicht falsch verstehen. Hier geht's um Basic, ja. Hier geht's um Ernährung. Ja. Ja,
Heizung.
Heizung gab es nicht. Alle hatten keine Heizung. Nein. Also, aber manche haben dann Möglichkeit gehabt, durch Elektrizität oder einen Ofen zu kaufen oder sonst was. Also von solcher Art der Wohlhaben. Ich weiß, dass ich nicht gehungert habe oder keine Klamotten im Körper hatte. Also sowas hat uns nicht gefehlt.
Wie kamen Sie dann nach Deutschland?
Wir sind geflüchtet. 1990 haben wir damals, es war Sommer, plötzlich kam mein Vater nach Hause und machte den Fernseher an. Wir haben immer italienische Fernsehen geguckt und ich weiß noch, als er den Fernseher anmacht und sagt, guck, schau, die Botschaften sind geöffnet in Tirana, Menschen sind reingegangen seit ein paar Tagen und die wurde nicht rausgeschickt. Und wir gehen. Mein Vater sagt nur zu meiner Mutter, wir packen heute und morgen früh mit dem Essenzug fahren wir nach Tirana. Ich weiß, dass mein Vater gefragt hat, was machen Sie denn hier mit der ganzen Familie und Koffer? Und mein Vater sagt, wir wollen in die Botschaft. Er hat dann versucht, ihn erstmal so zu überreden, er soll das nicht tun, weil die würden sie alle umbringen und so weiter und so fort. Und dann, mein Vater sagt, nein, ich bin fest entschlossen. Er sagte, es gibt kein Zurück mehr. Wir werden diesen Weg gehen. Das ist wirklich eine einmalige Chance, den wir einfach nützen müssen. So.
Ich habe gelesen, das sind am Ende 3000 Leute in der deutschen Botschaft gewesen. Aha. Und das 1990 im Sommer?
Wir waren fast die Letzten, die da reingegangen sind, ja. Weil das Problem war, die Botschaften, die waren über mehrere Tage geöffnet.
Ja.
Nicht alle haben sich getraut, auch da reinzugehen. Das ist nämlich der Witz gewesen. Mhm. Wir haben durch eine Hintermauer geschafft, nachts da reinzukommen, und das war extrem schwierig. Ja, wir haben dann die Geigen schließlich nicht mitnehmen können.
Wirklich?
Die Geigen wurden dann draußen gelassen, weil ganz am Ende kam mein Vater und mein Onkel rein und sie hatten die Geigen und die wurden dann noch irgendwie von einem Polizist geschnappt und sie dachten, das wäre ein Maschinengewehr, und mein Vater sagt, nein, nein, das ist nur eine Geige.
Und wie sind Sie dann nach Deutschland gekommen? Wohin in Deutschland?
Wir sind erstmal mit dem Schiff von Dursi nach Italien, nach Brindisi,
ja.
Und gefahren und dann von Brindisi mit dem Zug nach Deutschland. Das war extrem gut geplant und organisiert, dass jeder Waggon in einem bestimmten Ort stehen geblieben ist, und unsere ist in Ingelheim geblieben.
Bei Mainz,
und,
ja.
Genau, ja, bei Mainz. Und in Ingelheim wurden wir erstmal untergebracht und dann nach Oberwinter, ganz nah am Bonn.
Ihre beiden Lebensstädte.
Und genau. Ich weiß, als wir diese erste Woche in Ingelheim verbracht haben, dann kamen wahnsinnig viele Leute, die uns besucht haben und uns Sachen gebracht haben und so weiter. Und mein Vater, meine Eltern hatten ein Ziel gehabt, das ist studieren. Zufällig war hier der weltberühmte Professor Ephraim Niemann in Mainz in dieser Zeit, als wir ankamen. Und die Leute, die wir damals kennengelernt haben in Ingelheim, haben Kontakt mit Konservatorium aufgenommen. Und der damalige Direktor Volker Müller hat sofort diese Verbindung hergestellt mit Professor Ephraim Niemann. Und ich weiß, ich noch, wie ob es gestern gewesen ist. Ich kam da an und ich habe vorgespielt, und von dem Moment an fängt die andere Seite der Geschichte, die schöne Seite der Geschichte. Ja.
Sie hören das SWR Kulturgespräch heute mit Erwis Geger, Geigerin und künstlerische Leiterin der Rheinland-Pfälzischen Landesstiftung Villa Musica. So, Sie sind in Mainz, Sie besuchen Meisterkurse, bekommen Stipendien und so weiter. Sie haben dann irgendwann eine Geige zur Verfügung gestellt bekommen, die nicht jeder haben konnte. Wie kam es dazu?
In dem Moment, als ich hier war in Mainz, ich musste in der Zeit gefördert und geholfen werden. Und das habe ich sehr stark erlebt und gespürt. Und einer der Kontakte in dieser Zeit, nicht als ich 16 war, aber ich glaube 19, so um den Dreh, da habe ich von der Villa Musica, ich wurde Stipendiatin der Stiftung, und damals wurde mir diese wunderbare Guarneri-Geige geliehen.
Ja,
das ist das beste Instrument, was wir auch heute haben, von der Kulturstiftung. Ja, ja.
Und
das ist was ganz Besonderes. So ein Instrument in der Hand zu haben, das prägt das ganze Leben. Ein Musiker.
Ja?
Ja, natürlich.
Und hat man da nicht furchtbar Angst dauernd, dass es irgendwie kaputt geht, runterfällt?
Ja, ich hatte schon immer Bedenken, ob mir jemand so auf der Straße die Geige einfach so reißt aus der Hand. Doch, man hat natürlich sehr viel Respekt und Sorge. Aber die Freude dominiert das Ganze.
Ja. Ja, klar. Hat es Ihr Spiel geprägt in irgendeiner Form?
Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, es ist sehr vorteilhaft, wenn man ein gutes Instrument hat und man einen großen Saal spielt. Nicht jedes Instrument prägt in einen großen Saal.
Sie haben geglänzt als Solo-Geigerin. Es gibt viele glanzvolle Rezensionen Ihrer Konzerte. Wollten Sie eine Karriere ausschließlich als Musikerin machen?
Wenn man jung ist, man strebt immer nach einer Karriere.
Als Solistin.
Und das, natürlich, ja. Und das wollte ich natürlich sehr gerne. Dafür bin ich ja auch trainiert. Ja. Und dafür habe ich auch mein ganzes Leben geübt. Aber die Freude ist natürlich noch größer. Und dieser Ansporn ist natürlich noch viel größer, wenn man auch die Möglichkeit bekommt. Ich habe damals den Ephraim Niemann-Wettbewerb gewonnen. Ich habe viele Konzerte bekommen. Und man steigt dann so ein.
Sie sind international viel unterwegs gewesen.
Ja, also das war natürlich ganz wichtig für mich.
Ja.
Ich wollte natürlich nichts anders machen, wenn man jung ist. Man will nur spielen. Ja. Ich habe in London studiert. Mit 19 bin ich nach London gegangen, an die Guildhall School of Music and Drama. Ich war 3 Jahre in Mainz und die Förderung war so groß. Und in London war auch eine ganz besondere Zeit, in so einer renommierten Musikhochschule zu studieren. Ich habe in London 6 Jahre studiert. Dann fing an auch diese Vielfältigkeit des Musikerlebens. Dann entwickelte ich auch noch andere Interessen, wie Orchesterspielen. Das Orchesterspielen hat mich dazu bewegt, diese fantastische Orchesterrepertoire zu spielen, die Sinfonien. Wir sind damals als Studenten in London jede Woche in Sinfoniekonzerten gegangen, im Barbican Hall. Wir sind immer in die Oper, in Ballett gegangen. Ich habe wahnsinnig viel Aufführungen besucht, aber vor allem die Guildhall School ist im Barbican Center und im Barbican Center ist auch diese große Konzertsaal von London Symphony Orchestra. Und wir haben sehr viele Konzerte besucht. Und die Freude, das ganze Orchesterrepertoire zu spielen, war so groß. Und das hat mich auch sehr stark dazu bewegt, einfach im Orchester zu spielen.
Also als Solistin oder
Nein, als Orchesterspielerin.
Ja.
Ja, ich war in der ersten Geigen.
Ist das dann so ein bisschen diese Verschmelzung mit dem ganzen Orchesterkörper? Oder?
Es ist einfach toll. Also erstmal vom Repertoire und Dirigenten zu erleben. Dort kamen die besten Dirigenten der Welt. Und auch sie so hautnah zu erleben, wie sie mit dem Orchester arbeiten und wie das klingt am Ende auf der Bühne. Diese riesen Klangkörper, da kriegt man schon Gänsehaut, auch wenn man selber mitspielt.
Ach, wunderbar.
Ja. Ja. Aber parallel zu meinen Studienzeiten war ich Stipendiatin bei der Villa Musica und ich habe noch parallel sehr viele Kammermusikkurse besucht.
Und das kriegt man alles unter einen Hut?
Ja, aber man macht ja nichts anders. Also als Student...
Haben Sie nicht noch ein Familienleben?
Nein, als Studentin noch nicht. Ja. Okay. Erst danach.
Warum sind Sie denn aus London? Ich meine, London um die Jahrtausendwende, das war doch ein glitzerndes, glänzendes Leben. Warum sind Sie überhaupt wieder nach Deutschland?
Ja, das kann ich Ihnen schon verraten. Diese Bewunderung, die ich für meinen damaligen Professor hatte, als eine großartige Pädagoge, das hat mich dazu geprägt, wieder nach Deutschland zurückzukommen, und zwar nach Mainz, weil die damalige Assistentin von Professor Ephra Niemann, Maria Egelhoff, sie hat eine Professur in Lübeck bekommen und diese Position wurde frei. Und mein Professor hat mich damals gefragt, er sagte, du würdest doch gerne unterrichten, oder? Und er hat gesagt, ja, wäre das nicht eine Option, möchtest du nicht in Mainz die Klasse im Konservatorium übernehmen? Und da habe ich sofort natürlich ja gesagt, ich wollte gerne unterrichten. Und meine Familie hat hier in Ingelheim gelebt, meine Eltern, mein Bruder. Mhm. Daher, ich war immer on and off. London, Mainz. Ich war immer
ein
paar Mal im Jahr in Mainz und dann bin ich von London dann nach Mainz wieder zurückgekommen.
Als Musiker darf man auch keine Heimat haben, oder?
Man ist überall und nirgendwo.
Weil Sie gleichzeitig ja auch dann noch als Konzertmeisterin nach Bonn gekommen
sind. Ja, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der in Bonn gelebt hat. Und die Liebe hat mich dann nach Bonn gezogen und so bin ich dann in Bonn sesshaft geworden und während der Zeit in Bonn habe ich meine damaligen Dirigenten Herbert Beißel kennengelernt und die Klassische Philharmonie in einem Konzert erlebt und so habe ich mich dann entschieden, ich hatte immer vielfältigen Interessen.
Yeah.
Ich wollte gerne spielen, ich wollte unterrichten, aber dieser Orchesterspiel, der hat mir auch gefehlt, die ich dann auch von London erlebt habe und ich wollte gerne auch weiter Orchester spielen. Und so bin ich dann zu Klassische Philharmonie Bonn gegangen, als Konzertmeisterin und Solistin.
Konzertmeisterin, das ist was?
Erste Geige vorne.
Ja, aber da ist ja noch mehr.
Ja, man führt, man leitet das Orchester. Ja.
Weil darauf will ich eigentlich raus, dass Sie ja auf die Art und Weise auch in die Verwaltung des Orchesters reinkamen.
Viel später danach. Erstmal habe ich 20 Jahre lang als Konzertmeisterin bei der Klassischen Philharmonie Bonn gespielt und Solistin. Und ich habe eine fantastische Erlebnis, eine Konzerterlebnis mit der Klassischen Philharmonie Bonn gehabt, die wirklich einfach unvergesslich sein wird für mich.
Ja.
60 bis 90 Konzerte im Jahr in die größten Sälen Deutschlands, in rappelvolle Sälen, 2000 Menschen. Das ist schon ein ganz großes Erlebnis und so ein wunderschöner.
Was ist die Klassische Philharmonie?
Klassische Philharmonie Bonn ist ein freischaffendes Orchester.
Ja. Das heißt, die bekommen keine Subventionen oder sozusagen nur projektbezogene?
Nein. Genau, das ist ein projektbezogenes Orchester.
Und das heißt, es muss sein Geld einspielen in irgendeiner Form.
Genau.
Das heißt, es ist eine besondere Herausforderung.
Absolut, absolut. Aber das war eine der größten, erfolgreichsten Konzertreihen Deutschlands. Ja. Das ist sehr etabliert, mit einem hauptsächlichen klassisch-romantischen Repertoire. Und dort hatte ich das Glück, das Privileg gehabt, auch dieses fantastische Repertoire zu spielen.
Und ist dann, also ist das zu spielen und dann aber irgendwann später auch zu verwalten. Also Sie mussten das ja auch ein bisschen.
Als mein Dirigent gestorben ist, das war in der Corona.
Ja, das
Pandemie.
Dann mussten Sie das Orchester durch Corona tragen.
Ja,
oder? Ist das richtig? Oder
genau,
ist das,
nein, es ist absolut richtig.
Das stelle ich mir sehr herausfordernd
vor.
Ja,
der Vorstand dieses Unternehmens hat sich dann beschlossen, dass ich die Leitung des Orchesters übernehme. Ich war sehr lange mit dem Orchester involviert. Ich war sehr eng mit den Gesamtstrukturen des Orchesters verbunden durch diese langjährige Tätigkeit im Orchester und durch diese enge Verbindung, die wir auch zum Publikum hatten. Es war unser Publikum. Und deswegen hat der damalige Vorstand mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, das Orchester zu leiten nach dem Tod von dem damaligen Dirigenten Heribert Beißel. Und ich habe es mal mit großer Freude gesagt, oh ja, sehr gerne. Natürlich war mir auch nicht bewusst, wie schwer das ist, so ein riesen freischaffendes Unternehmen zu leiten und vor allem die Verantwortung zu tragen.
Und das in der Pandemie.
Und das mitten in der Pandemie. Und zwar am Anfang der Pandemie.
Ja.
Am Anfang der Pandemie. Das war ganz schlimm. Und ich bin keine gelernte Finanzfrau oder Verwalterin, sondern ich bin Musikerin. Trotzdem stand ich da vor einer Situation, ein ganzes Orchester, die ganze Verantwortung, diese Riesenreihe. Und jetzt muss ich das leiten und weiterführen. Und zwar noch erfolgreich. Aber es kam ein Lockdown nach dem anderen und das war natürlich extrem, extrem, extrem schwierig. Auf einmal steht man so vor Herausforderungen, die man nie gedacht und nie geträumt hat. So schön die Vorstellung davon war, so schwierig war das auch für mich.
Können Sie Beispiele sagen, was ist in der Zeit passiert? Ist das jetzt, was ich mich frage, finanziell schwieriger oder ist es psychologisch schwieriger? Ich meine, Sie haben ja auch mit Musikern.
Erstmal, ich habe immer noch mitgekriegt von meinem damaligen Dirigent, der immer gesagt hat, es ist schwierig, so ein freischaffendes Unternehmen einfach erfolgreich zu führen. Mhm. Aber das ist nur ein Satz. Wenn man nicht in dieser Verantwortung steht, kann man mit so einem Satz gar nichts konkret anfangen. Mhm. Man hört das nur, aber man setzt sich nicht damit auseinander, was das bedeutet. So einfach ist das. Und jetzt stand ich da und jetzt musste ich erst mal verstehen, was das konkret bedeutet, auch finanziell, was das konkret heißt, wie viele Menschen davon abhängig waren, ja? Alles muss man dann irgendwie bewältigen. Also man steht da voll und ganz in dieser Verantwortung.
Und wie jetzt, haben Sie das geschafft? Ja. Ja, also, ich frage mich, also wer gibt dann Geld, wenn keine Konzerte gespielt werden?
Ist, ja, das, ist man dann auf einmal abhängig
von Bundesmitteln? Gut, oder?
Also ich musste dann auch mit dem damaligen Geschäftsführer, wir hatten natürlich einen fantastischen Geschäftsführer, der noch mich ein Jahr noch in der Übernahme begleitet hat und sehr geholfen hat und an meine Seite gestanden hat. Aber er ist dann nach einem Jahr auch in Rente gegangen. Und er hat mich dann natürlich so peu à peu in diese ganze Materie eingeführt. Ich musste dann selber mich sehr viel damit auseinandersetzen und befassen und vor allem jetzt versuchen, Strategiepläne zu entwickeln, wie man jetzt das Ganze weiterführt, wie man das Ganze rettet, auch in diese Ausnahmesituation. Ja. Wir haben das noch ziemlich stark in Erinnerung, wie es damals ausgesehen hat für die Kultur in der Corona-Zeit und wie viel Veranstalter auch gerade aus der freien Szene kaputt gegangen sind. Und da war auch mein Name im Spiel. So, ich musste ganze Zeit strategisch denken und überlegen, wie rettet man und wie macht man daraus eine Erfolgsgeschichte innerhalb dieser Situation. Und das war die Kunst. Ja? Und damit sind dann natürlich auch die Finanzen gebunden. Und für mich in der ersten Linie war, der Hauptfaktor waren unsere Abonnenten.
Konnten Sie
ich dachte
denen was
einfach... Ja. Für mich war wichtig, einfach die Bindung beizubehalten. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil das liegt gar nicht so lange her, als diese ganzen Maßnahmen kamen. Es dürfen nur 200 Leute im Saal sitzen. Manche Veranstalter haben gesagt, nee, das machen wir nicht und haben einfach die Konzerte nicht aufgeführt. Mhm. Wir waren fast die Einzige, die weitergespielt haben. Ich habe mich fest entschieden, wir spielen weiter. Wir hören nicht auf, solange keine große Lockdown gibt, wir spielen weiter, auch wenn es für 300 Leute im Saal ist. Und das war hart. Das war sehr hart. Aber eins wusste ich, die Bindung zu unseren Abonnenten ist das Wichtigste und das ist der Keypoint, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn wir die Leute einfach nicht verlieren, wenn wir unsere Zuhörer einfach das Gefühl geben, wir sind für sie da. Keiner könnte es glauben, dass wir 60 Konzerte, wir haben alle Konzerte weitergeführt. Ich kann mich so gut erinnern, von so vielen Freunden gehört bekommen, es ist unfassbar, dass man 60 Konzerte in dieser schrecklichen Zeit noch durch Deutschland spielt. Ja. Muss das sein? Und dann habe ich gesagt, man muss immer denken für die Zeit danach. Das ist auch das nächste Problem, was ich damals gesehen habe. Die Leute denken manchmal für jetzt und auf gleich. Man muss immer denken, was kommt danach? Ja. Und als Kind hatte ich ja gelernt, schon damals, in diesen miserablen Umständen in Albanien, als ich den ganzen Tag selber geübt habe. Wir haben ja darüber gesprochen. Man denkt immer, man muss ja immer für die Zeit danach denken. Man muss Visionen haben. Man muss ja diese Träume haben und immer denken, das, was ich jetzt investiere, kommt mir zugute irgendwann später. Und so war schließlich auch bei der Klassischen Philharmonie Bonn. Meine Gedanken waren für die Zeit nach der Corona.
Haben Sie denn da selbst auch noch spielen können dann?
Ja, ja. Habe ich gemacht. Permanent, die ganze Zeit. Und ich habe gespielt, ich habe mit Publikum gesprochen, ich war da die ganze Zeit. Ich habe mich vor der Bühne gestellt und ich habe die Einführungen noch selber gemacht von Konzerten.
Und war das dann so das Sprungbrett, mit dem Sie wieder zurück nach Mainz gekommen sind?
Ich weiß es nicht, aber wir hatten einen Riesenerfolg mit der Klassischen Philharmonie Bonn. Ich muss noch dazu sagen, dass Erfolg ein Unternehmen besteht nicht immer aus einer Person. Ich hatte auch ein ganz tolles Team. Ich hatte auch Leute an meiner Seite gehabt, die mir auch wirklich beiseite gestanden haben. Wir haben gemeinsam gekämpft und nochmal, das ist schließlich ein Erfolg eines Teams.
Und hat Ihnen das dann Spaß gemacht oder war es einfach anstrengend?
Es war sehr anstrengend. Ich kann ja. Ihnen nicht sagen, wie viele schlaflose Nächte ich natürlich auch gehabt habe. Ja. Aber das hat so viel Freude gemacht. Und vor allem diese Challenge, das ist natürlich wahnsinnig reizend. Aus was Unmögliches möglich zu machen. Ja. Das reizt mich immer sehr. Und,
okay, das ist jetzt eine schöne Überleitung, um zur Villa Musica zu kommen. Wie sind Sie da hingekommen? Ist das eine Challenge?
Villa Musica, ja.
Ja, Sie müssen auch erstmal erklären, was das ist.
Also Villa Musica ist eine weltführende Institution für Kammermusik. Es ist eine einmalige Kammermusikakademie, die junge Menschen hauptsächlich in Kammermusik fördert. Und als Modell, der durch das ganze Jahr fungiert, das ist das, was auch Villa Musica vielleicht in der ganzen Welt einmalig macht. Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern wirklich international. Wir haben 80 Stipendiaten jedes Jahr und unsere Stipendiaten bleiben in der Förderung in der Regel 3 Jahre.
Gibt es dafür ein Interesse?
Die Anfrage, um Stipendiat bei der Villa Musica zu werden, ist extrem groß.
Die Villa Musica, wie alt ist die?
Die Villa Musica wird nächstes Jahr 40 Jahre alt. Also ja. Villa Musica gibt es seit 39 Jahren. Und Villa Musica ist eine glänzende Institution, seit der Villa Musica gibt. Eine sehr erfolgreiche Institution. Ja. Das müssen wir immer betonen und sagen. So viele weltberühmte Musiker wie Igor Levit oder Isabel Faust oder Endlos, Melnikov, Kobekina, also unendliche Namen, sind durch diese renalfelsische Institution schon mal gegangen. Also Villa Musica hat so viele Musiker herausgebracht. Die Stipendiaten der Villa Musica sind überall heute im Orchester, als Konzertmeister, als Professoren, als Solisten. Also Villa Musica ist sehr erfolgreich seit 39 Jahren. Also jetzt sind wir 39 Jahren. Nur die Zeiten ändern sich ja. Die Zeiten haben sich geändert. Auch dieser Musikermarkt hat sich ja geändert durch die Zeiten. In der heutigen Zeit müssen die Musiker viel mehr vielfältig sein, vielleicht als früher.
Ja.
Ja? Und aus diesem Grund musste ich das Profil Villa Musica erweitern. Die Kammermusik ist das Hauptprofil der Villa Musica. Aber wir bieten heute eine viel größere Förderungspalette für unsere Stipendiaten. Wir haben innerhalb dieser Kammermusik Hauptprofil, die wir in der Akademie haben. Wir haben ein Orchesternetzwerk aufgebaut. Das heißt, unsere besten Stipendiaten können auch solistisch mit städtischen Orchestern auftreten. Wir haben ein Orchesternetzwerk mit 3 renalfälzischen Orchestern und 2 außerhalb vom Rheinland.
Und da lernen dann Musiker?
Nein, also die treten als Solisten auf. Sie können es gar nicht vorstellen, was das für einen jungen Menschen bedeutet, solistisch aufzutreten, eine riesengroße Bühne zu erobern als Solist. Davon träumt jeder Musiker. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, als ich jung war, ich hatte nur einen Traum im Kopf, Solistin zu werden. Ja. So. Und mit diesem Ansporn kommen sie zu uns. Ja? Und deswegen versuchen wir auch diese Förderung jetzt anzubieten. Also das war mir sehr wichtig. Heute leben wir in moderner Zeit in einer Welt der Digitalisierung, Social Media und so weiter.
Ja, da müssen doch Musiker auch drauf reagieren können.
Natürlich. Also es steht natürlich...
Also Igor Levit ist zum Beispiel ja auch der Superstar geworden, der er heute ist, weil er
also
als...
In meinen Zeiten gab es die Selbstvermarktung nicht.
Ja. Ah ja,
in meiner Studentenzeit
gab
man noch nicht mal ein Smartphone. Das heißt, sehen Sie, deswegen haben wir jetzt bei der Villa Musica all diese Zusatzformate gebraucht. ja, weil wir coachen auch unsere Stipendiaten in die Selbstvermarktung.
Wie macht man das? Wie bringt man jetzt einem Stipendiaten bei, einer Stipendiatin mit jetzt, was weiß ich, Instagram zu bedienen, ja, oder so?
Also, oder das sinnvollere Verträge zu? Das macht man natürlich mit professionellen Leuten, ja, und mit Agenten, ja, und Agenturen, die wir auch in unserer Institution implementiert haben. Natürlich. Also das ist
Coaching. Wie sieht das dann aus? Was heißt das?
Management. Kommen Sie morgen zu uns, besuchen Sie uns und dann erleben Sie das. Es ist 3 Stunden lang Coaching.
Oder Mittwoch. 3 Stunden lang Coaching?
Ja, von 9 bis 12 Uhr.
Und das heißt, was macht man dann?
Da kommt eine Agentin, ja, eine sehr bekannte und sehr etablierte Agentin, Tanja Dorn, und sie sitzt mit unseren Stipendiaten und coacht alles Mögliche, Sie können es gar nicht vorstellen. Das ist nochmal eine ganz andere Welt für sich und dafür gibt es auch Experten. Und deswegen haben wir auch diese Experten in unsere Stiftung implementiert, weil auch das ist ein wichtiges Element und das kommt so gut an. Und unsere Stipendiaten sind glücklich und dankbar.
Sie sind ja jetzt als Kind sehr streng musikalisch ausgebildet worden. Braucht man so eine Strenge heute auch? Oder wie
man braucht, ja, ja, man braucht Disziplin. Ohne Disziplin geht das nicht.
Ja.
Also man braucht wirklich Disziplin und Widmung. Vom Nichts kommt nichts. Deswegen, man muss diesen Weg gehen.
Wie machen Sie das? Wie halten Sie die jungen Menschen dann bei der Stange?
Ach, die bleiben von alleine. Die sind so fleißig. Sie sind so toll. Und ich bin auch sehr glücklich, wenn wir einfach so viel wie möglich auch unsere Stipendiaten anbieten können. Mein Herz geht auf, wenn ich sehe, wie glücklich sie dann danach nach Hause gehen.
Sie waren neulich in China. Mhm. Vertragen sich Exzellenz und Demokratie oder hat China es besser einfach? Oder haben Länder, die aus unserer Sicht vielleicht undemokratisches Verständnis haben, haben die es besser?
Ich war mehrere Mal in China und ich bewundere dieses Land oder die Entwicklung dieses Land nicht nur in Technologie, sondern auch tatsächlich auch im kulturellen Bereich. Ich war letztes Jahr unterrichten an Peking-Konservatorium und ich war sehr, sehr angetan von dem hohen Niveau der chinesischen Studenten. Also das hat mich wirklich extrem beeindruckt und ich bin mit einer riesengroßen Freude dieses Jahr mit unseren Stipendiaten nach China geflogen. Wir hatten 3 Konzerte. Und wir haben noch, außer unserem Programm, die wir hier gearbeitet haben, wir haben noch Stücke gespielt mit chinesischen Musikern. Und das hat so gut gepasst, das hat so gut funktioniert. Das ist einfach wunderschön. Ja. Schließlich, Musik ist ja auch eine Form der Demokratie, weil Musik verbindet Menschen.
Weltweit.
Weltweit, natürlich. Ja. Das ist einfach so. Musik verbindet. Das ist eine universale Sprache.
Sie haben einen Sohn. Wird er auch Musiker?
Das weiß ich nicht. Also Instrumentalist wird er auf jeden Fall nicht. Ja. Instrumentalist wird er nicht, weil dafür hat er nicht die Grundsteine dafür gelegt. Er hat nicht Instrument jeden Tag mehrere Stunden geübt. Und wenn man das nicht macht vom Kindesalter, dann wird man kein Instrumentalist, also nicht eine richtige. Man kann dann als Hobbymusiker, ja, eine tolle Hobbymusiker kann man auch werden, aber jetzt nicht.
Aber Sie haben da nicht die Tigermutter in sich entdeckt und gesagt, okay, er muss jetzt.
Nein, dafür hatte ich auch leider nicht die Zeit. Ich war sehr viel unterwegs und bin immer noch sehr, ja, viel unterwegs, dass ich nicht diese Strenge hatte, einfach mit meinem Sohn jetzt, wie meine Eltern das mit mir gemacht haben. Das könnte ich mit meinem Sohn nicht machen. Trotzdem, ich bin sehr glücklich. Er spielt wunderbar Geige. Also als Hobbymusiker. Ja. Ja. Er hat wahnsinnig viel Freude an der Musik. Er ist so musikinteressiert. Er geht so gerne in Konzerte. Also Musik ist ein extrem großer Bestandteil seines Lebens. Und darüber freue ich mich enorm, dass er kein Instrumentalist wird, muss auch nicht sein. Aber er wird eine fantastische Konzertzuhörer und er ist schon eine. Und davon brauchen wir auch viele. Ja.
2008 wurden Sie ausgezeichnet vom Staatspräsidenten Albaniens mit dem Titel Botschafterin der Nation. Mhm. Sind Sie darauf stolz?
Ja, schon. Weil das sind meine Wurzeln, wissen Sie. Das wird sich nie ändern. Natürlich fühle ich mich in Deutschland sehr zu Hause. Und Deutschland ist mein Zuhause. Ja, ohne Wenn und Aber. Aber man sieht mir das an, man hört das, dass ich nicht aus Deutschland komme. Also natürlich bin ich Mediterranerin durch und durch und auch durch die Geschichte bin ich stolz darauf, weil das ist eine gewisse Anerkennung, wie so eine gewisse Wiedergutmachung gegenüber meiner Familie. Ja. Das ist das Einzige, worauf ich mich freue mit all diesen albanischen Titeln.
Herzlichen Dank. Ja, ich sprach mit Ervis Geger, der künstlerischen Leiterin der Landesstiftung Villa Musica. Mein Name ist Alexander Wasner. Schönen Abend.